eiskalt abserviert. Beitrag zum Wildmann und Vital Schreibwettbewerb 2021. Alle Wege führen zum Abendbrot. Eingesandt von Johannes Koch, verfasst von Trix van C. Gelesen von Trix van C. Meinst du, wir sollten Massimo mit einem selbstgemachten Tiramisu überraschen? Marie schaute ihre Mutter zögernd an. Nein, um Himmels Willen, nein. Das kann nur schiefgehen, wenn wir nicht exakt nach Tante Lissis Rezept arbeiten und das Dessert nicht gelingt, ist der ganze Abend dahin. Michaela ließ sich nicht irritieren und bereitete weiter Fingerfoods vor. Bitte nimm auf jeden Fall die weiße Tischdecke mit den Initialen und falte die Stoffservietten akkurat, antwortete sie Marie und ließ ihrer Tochter somit Raum für Kreativität und Erinnerung. Elisabetha Werde war Michaelas Patentante und Maries Großtante. Für Michaela hieß Elisabetha immer Tante Lissi, obwohl sie namentlich Elsbeth Grün war, die Schwester von Fritz Grün. Marie kannte sie persönlich kaum, aber die Erzählungen von dieser außergewöhnlichen Frau, die seit Mitte der 60er Jahre in Norditalien zu Hause war, hatten sie irgendwie immer in den Bann gezogen. Bei Tante Lissi hatte das letzte Essen des Tages zeitlebens gewisse Regeln gehabt, allem voran die pünktliche Vollzähligkeit der Familie. Und kalt musste das Dinner sein, kalt mit Rohkost, Salat, einem frisch gebackenen Weißbrot, Meersalzbutter, Oliven, Käse und einem trockenen Wein der Extraklasse. Das hatte sich im Hause Grün so überliefert. Maries Vater Stefan wollte später noch exklusive Spezialitäten aus seinem Laden vorbeibringen, Pfälzer Landwein, Pinot Grigio und ein Sangiovese Primitivo wurden paratgestellt. Heute sollte beim Abendbrot alles perfekt sein. Alle warteten gespannt auf Massimo. Komisch, dass die ältere Generation Frau viel rebellisch und mutiger in der Jugend war als wir heute, dachte sich Marie und verglich das Leben der Großtante mit dem von Madeleine, zumindest von dem, was sie kannte. Madeleine, die alte Studienfreundin von Elisabetha, lebte mit ihren 78 Jahren noch immer unabhängig und wild als Künstlerin in der Provence. Sie hatte genau wie Elisabetha nie geheiratet und beide waren seit Jahrzehnten immer tief verbunden, selbst über Ländergrenzen hinweg. Beide wussten fast alles voneinander. Wie ging das eigentlich ohne Facebook, Instagram und Smartphone? Unvorstellbar für Marie, die in ihrer digitalen Welt verfangen, sich so etwas ohne die ihr seit Kindesbeinen zugängigen Medien gar nicht vorstellen konnte. Heute aber sollten auch die Serien der Streamingdienste, nach denen Marie extrem süchtig war, hinten anstehen. Massimo Pirlos Besuch war für den späten Nachmittag angekündigt. Marie wusste nicht warum, aber eine spannende Vorfreude, gepaart mit Neugierde und auch ein wenig Ungewissheit, machte sich bemerkbar. Madeleine war schon gestern angereist. Bestimmt konnten beide nach Tante Lissis plötzlichem Tod vor einigen Wochen noch das ein oder andere Erlebte zum Besten geben. Es interessierte Marie. Esskultur, Genuss und Leben, Kunst und Kreativität, das hatten Elisabetha und Madeleine wohl schon in der Jugend als gemeinsame Lebensphilosophie auserkoren. Marie hatte das Gefühl, dass ihre Mutter beide Frauen still verehrte und vielleicht auch ein bisschen beneidete, trotz oder gerade wegen des Generationsunterschieds. Michaela fuhr nämlich jedes Jahr zum Surfen nach Südfrankreich und genoss das Leben bei Madeleine sehr. Savoir vivre nannte sie es, Tante Lissi nannte es Dolce Vita. Als Elsbeth Grün in den früheren Jahren zu Madeleines Bildern kleine Texte schrieb, ließ sie sich in den 70ern kurzerhand einen Künstlernamen eintragen. Sie übersetzte einfach ihren Namen ins Italienische und schrieb unter Elisabetha Werde. Das blieb haften. Fortan nannte sie sich so. Die deutschen Wurzeln verblassten immer mehr, die Besuche wurden weniger. Es war ihr wohl zu normal in dem kleinen Dorf in der Pfalz. Trauer wollte die Großtante nicht. Es war ein stilles Gesetz, dass, falls der Tod kommt, er angenommen wird und die Familie dem Genuss frönt, selbst beim Leichenschmaus. Das war bekannt. Sie hatte zeitlebens und ohne Ironie davon gesprochen. Doch Genuss in Corona-Zeiten, wie sollte das möglich sein? Zur Beerdigung konnte niemand nach Venetien kommen. Reisen war während der Pandemie verboten und Italien plötzlich so weit weg wie das Ende der Welt. Still und leise im wahrsten Sinn des Wortes fand die Beisetzung von Tante Lissi statt. Eine letzte Ehre blieb allen verwehrt. Über einen Nachlass war nichts bekannt. Stefans Geschäft war lang genug geschlossen. Seinen Delikatessenladen hielt er derzeit nur mit der regionalen Wurstlieferung eines alteingesessenen Familienbetriebes aus dem Landkreis aufrecht. Ein paar Weingüter aus der Nähe stellten ihm in Kommission Weine zum Verkauf. Pfälzer Leberwurst und eine gute hausgemachte Salami konnte veräußert werden, dazu ein biologischer Landwein. Die europäischen Zulieferer der anderen Spezialitäten kamen einfach nicht über die Grenze, einige Dinge einfach nicht mehr lieferbar, die aus ferneren Ländern importiert wurden. Nun ging es wieder voran, viel mehr Monate hätte Stefan es nicht geschafft. Der Konkurs klopfte schon an die Tür. Zum Glück war Michaelas sicheres Gehalt als Klinikärztin der finanzielle Rückhalt der Familie. Die Ehe kriselte dennoch. Maries Rückzug in die TV-Welt war auch ein Abschotten vom mittlerweile lieblosen Ehealltag ihrer Eltern. Alles war lediglich Gewohnheit. Die Familie bestand nur auf dem Papier. An Urlaube oder Besuche war nicht zu denken. Umso mehr waren alle glücklich über die Anreise von Madeleine und heute Abend auch Massimo. Die Tristesse sollte ein Ende haben, das grünsche Abendessen ein Revival erleben. Marie bereitete Büffelmozzarella mit Tomatenstückchen und Vitello Tonnato vor, richtete Bündnerfleisch mit gehobeltem Parmesan auf einem Holzbrett an und rückte die Stühle exakt an den Tisch. Jetzt noch die Gläser und das Besteck polieren und dann war die Arbeit erst einmal getan. Massimo würde beeindruckt sein. Marie wurde oft die Strenge der Großtante beschrieben. Tante Lissi sei alte Schule gewesen, auf Etiketteregeln bedacht und habe vor allem gerade die Tisch- und Esskultur hochgehalten. Das Beste vom Besten geliebt und sich gerne mit Luxus umgeben. Gino, der langjährige Lebenspartner, konnte ihr es bieten. Er hatte mit seinen vielen Eisdielen an der oberen Adria einen bedeutenden Ruf und es zu einem stattlichen Vermögen gebracht. Das konnte Elisabetta genießen, irgendwie im krassen Gegensatz zur anderen Lissi in ihr, der Feministin, die für die Unabhängigkeit der Frau gekämpft und selbst im konservativen Italien der 68er-Szene mit ihrer großen Liebe Gino ohne Trauschein zusammenlebte und sich behauptete. Lissi hatte Gino in einem Urlaub in Bibione kennengelernt. Niemand zu Hause wusste, dass sie damals ihr Studium in Aix-en-Provence abgebrochen und bei Gelato Gino angeheuert hatte, privat und geschäftlich. Mit ihrem betriebswirtschaftlichen Wissen ergänzte sie Gino fantastisch und schon bald entstanden Eissalon-Filialen von Chioggia bis Triest. Gelato Gino mutierte zum Großunternehmen. Gino war 10 Jahre älter gewesen und auch genau vor 10 Jahren verstorben. Seitdem hatte Elisabetta sich zurückgezogen und überließ Massimo die Geschäfte. Massimo Pirlo war Ginos Neffe. Er führte alle Eisdielen fortan. Massimo hatte frischen Wind in die Eisdielenkette gebracht. Er konzipierte neue Eissorten und hatte die Idee umgesetzt, hippe Rezepte online und in Büchern zur Verfügung zu stellen, damit auch in Corona-Zeiten das Lifestyle-Eis zugänglich war und zu Hause selbstgemacht reproduziert werden konnte. Ein Eislieferservice konnte auch gebucht werden. Ein neuer Geschäftszweig entstand. Marie zählte zu seinen Followern und teilte die besonderen Eissorten wie Green Mary, irgendwie fühlte sie sich selbst angesprochen, Gino Geniale, Aperol Pistazie und Gin Gurke. Die Zeit verging und Stefan, Michaela und Marie saßen bei Tisch. Madeleine rief irritierenderweise unruhig in der Wohnung umher. Sie hatte schon eine halbe Flasche Rotwein getrunken und auch bei ihr geriet die Gemütslage irgendwie aus den Angeln. Ein Taxi fuhr vor und Massimo stieg aus, 2 Koffer in der Hand. L'ultima cena, rief er, als er die Wohnung betrat. La Familia, guten Abend, buonasera. Er verzichtete auf eine Umarmung und nahm seinen Mundschutz zögerlich vom Gesicht. Irgendwas war anders. Er wirkte distanziert und leer. Massimo legte seine kamelhaarfarbene Kaschmirjacke ab und setzte sich vor Kopf an den Esstisch. Er krempelte die Ärmel seines blütenweißen Hemds hoch und klopfte mit dem Messer an sein Weinglas, bevor Stefan es überhaupt füllen konnte. »Silenzio, prego! Wir gedenken heute Cara Elisabetta!« Sein Gesicht versteinerte sich. »Elisabetta!« Er lief ihren Namen energisch, als müsse sie gleich aus dem Nachbarzimmer zur Tafel kommen. Doch sie war tot. Wie sollte sie kommen? »Elisabetta, carissima!« Wieder schrie Massimo geradezu den Namen und griff eilig zur Stoffserviette, um seine Tränen zu trocknen. Er bekam einen heftigen Weinkrampf. »Warum hat sie mir das angetan? Warum nur? Warum?« Es wirkte theatralisch und gleichermaßen echt, als er seinen Kopf auf den Esstisch schmiss, die Hände an den Ohren. »Amore, ich hab dich so geliebt!« Alle schauten sich ratlos an. Michaela ging zu Massimo und wollte ihn umarmen und trösten. »Beruhige dich doch. Wir sind doch auch alle traurig über Tante Lissis Tod.« »Porca miseria«, rief er wütend. »Wenn das Traurigsein alles wäre, ruiniert hat sie mich, Bella Elisabetta, die Frau meines Lebens. Ich hab sie verehrt und geliebt. Sie war die Liebe, meines Lebens Liebe. Schon vor Ginos Krankheit sind wir zusammengekommen, versteht ihr? Ich, der Neffe Ginos, ich war ihr heimlicher Liebhaber. Nun gehe ich leer aus, niente, basta.« Jeder schaute dem anderen fassungslos in die Augen. Madeleine goss sich den Rest Primitivo ein und murmelte kopfschüttelnd »Amor fu«. Ein hysterisches Lachen folgte. »Salute«, rief sie. Stefan und Marie schwiegen und starrten auf den liebevoll gedeckten Esstisch. Niemand konnte in dieser Situation an Essen denken. Massimo öffnete einen der Koffer und legte eine Mappe mit Schriftstücken auf den Tisch. »Signore Piccione«, der Avocado der Familie bittet dich, Michaela, gemeinsam mit mir zum Termin. Alles, was Elisabetta vorab handschriftlich an mich übergeben hat, ist ein Brief, datiert vom 9.10.19. Eiskalt abserviert. Mehr als diese zwei Worte und die beglaubigte Unterschrift des Testaments steht nicht drin. Ich erbe nichts. Ich, der Geschäftsführer aller Gelato Gino-Filialen, abserviert hat sie mich, eiskalt. Du bist die einzige Verwandte von Elisabetta. Dottore Gianni Piccione meinte, er könnte die Erbfolge nur unter bestimmten Umständen geltend machen. Ansonsten geht das gesamte Vermögen an das von Elisabetta festgelegte Tierheim in Caorle. Bevor Massimo den zweiten Koffer öffnete, war Michaela in der Küche verschwunden. Sie öffnete den kaltgestellten Cremant und fühlte sich selbst kaltgestellt, trotz hitziger Gedanken. Ratlos und erschrocken trank sie einen großen Schluck aus der Flasche. Eiskalt abserviert, irgendwie grotesk und doch passend zu Tante Lissi, dachte sie und versuchte ihr Unwohlsein zu überspielen. Als sie zurück ins Esszimmer kam, stand eine Kühlbox mit grünem Eis auf den Tisch. Eiskalt abserviert.